So, die Karawane zieht. Das ist immer ein bisschen mit Unruhe verbunden, aber denke ich, das freut uns, dass Unruhe da ist, wenn Kinder da sind. Das ist eigentlich schön. Das dürfte auch alles gerne noch mehr werden. Ja, Christian und ich waren gestern auf der Ratstagung unseres Landesverbandes, also Landesverbandsratstagung, so ein langer, komplizierter Name. Und wir haben jetzt ganz offiziell keine Grüße mitgekriegt, aber an vielen Stellen wurde das deutlich, auch von verschiedenen Geschwistern. Manche kennen die, manche kennen unsere Gemeinde, die ganz liebe Grüße uns aufgetragen haben. Wir haben das beide so empfunden, dass das eine wohltuende Erfahrung war, da miteinander mit den Geschwistern aus den verschiedenen Gemeinden unseres Landesverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland. Es war sehr ermutigend. Wir haben gemerkt, dass ganz viel passiert, was den Anstoß darin hat, dass man Gottes Liebe erfährt, dass man ganz konkret in der Beziehung zu Christus lebt. Vieles deutet darauf hin, dass da ganz, ganz echtes, frohmachendes Leben ist. Und wir werden jetzt nicht viele Einzelheiten oder ich werde auch nicht viele Einzelheiten erzählen. Wir haben auch keine Beschlüsse jetzt getroffen, die unbedingt publiziert und vermittelt werden müssen an dieser Stelle. Aber es sind viele Dinge da, an die wir anknüpfen möchten. Es sind personelle Möglichkeiten da, um das mal so sachlich zu sagen, und inhaltliche Angebote, mit denen wir uns beschäftigen möchten und für die wir auch die Tür öffnen werden als Gemeinde. Und das ist eigentlich schön. Was uns sehr gefreut hat, es haben sich zwei Gemeindegründungsprojekte vorgestellt, sehr, sehr unterschiedlich von Menschen, die das wirklich auf dem Herzen haben, das, was sie mit Christus erfahren haben, an andere Menschen weiterzugeben und in ganz unterschiedlicher Form eine Arbeit in Schifferstadt. Und die haben so ihre Methoden beschrieben und ich habe gefragt, wirkt das noch? Müsst ihr euch vorstellen, die gehen auf Spielplätzen, wo junge Leute sitzen und singen da, ich frage mich, welche Lieder, und sie erreichen die jungen Leute und die kommen in die Gemeinde. Also, das ist ja schon eine Sache für sich, ne? So diese alte mit der Klampfe und an sich zu Jesus bekennen und so weiter und so fort. Da würden wir schon sagen, das hat doch ausgedient, da erreichst du doch keinen mehr, der unter, was weiß ich, 100 ist. Und so, aber sie erreichen Menschen und viele Menschen, sie wachsen, sie erleben, wie Gott sie segnet, wie er Menschen hinzutut. Und man merkt, das ist der Kern, das ist etwas, wo Christus in Bewegung ist durch Menschen, die ihm Raum geben. Und das andere ist unsere Gründungsarbeit, die kennt ihr ja schon teilweise in Saarbrücken. Die Zinel Church oder Kirche, die bewegt, eine Gemeindegründung unseres Bundes. Was uns da besonders freut, ist, was da personell von Gott her passiert. Es ist ein junges Ehepaar da. Die werden wir ein bisschen unsere Fittiche nehmen, haben wir uns entschlossen. Und die sind beide Pastoralreferenten, die an Gemeindegründung arbeiten und nicht nur bezogen auf die bestehende Arbeit jetzt schon, sondern auch noch neu im Blick haben, Gemeinde zu gründen, auch im Bereich Saarbrücken oder irgendwo im Saarland. Das ist schon mal ganz toll. Und was uns auch sehr gefreut hat, es ist eine sehr junge Arbeit, es sind junge Leute da, junge Leute kommen zum Glauben und sie haben kaum gestandene Geschwister, wenn man das mal so sagen darf, Christen, die schon lange auf dem Weg sind, die schon so manchen Sturm durchgestanden haben, die einfach so ermutigt und so stark sind, dass sie auch ermutiger sind für manche Herausforderungssituationen. Und da gibt es jetzt ein Ehepaar, das ist eigentlich erst eine Woche da, so in unserem Altersschatz. Vielleicht sogar ein bisschen jünger, aber schon Rentner. Und die haben sich entschlossen, nicht ihr Geld in Wohnmobil zu investieren und durch die Gegend zu fahren als Rentner, was wir nicht machen können, weil wir das Geld nicht dahin investieren können. Das haben wir nicht und auch nicht würden. Aber die haben sich dazu entschieden, ihre Rentenexistenz in Saarbrücken zu verbringen. Sie sind nach Gersweiler gezogen und die Arbeit zu unterstützen durch das Potenzial, durch die Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hat. Also so richtig, Gott zieht da so stärkende Elemente ein, so Säulen. Und das ist eigentlich ein schönes Geschenk in einer Arbeit, die ganz schön durchgeweht wird in vieler Hinsicht. Und das freut uns sehr. Die werden wir wahrscheinlich kennenlernen. Die wollen immer gerne mal zu uns kommen, aber sie haben nur den fünften Sonntag im Monat keinen Gottesdienst. Das ist auch wieder ein Novum. Das haben wir ja nicht. Und da wollen die alle gerne mal kommen. Also wir werden sie kennenlernen und ich denke, wir werden in der Zeit uns auch viel stärker vernetzen mit diesem Weg, weil das einfach auch inspirierend und ansteckend ist. Ich habe mich übrigens auch schon damit beschäftigt, mit dem Gedanken, wenn wir in Rente gehen, könnte das sein, dass das ein Platz wäre, da unterstützend meine Zukunft mindestens zu verbringen. Ich habe kein Ja dazu gekriegt von Gott, aber der Gedanke hat mich auch schon bewegt. Ja. Ich kenne aber auch das andere Bedürfnis. Wir sehnen uns ja danach, Ruhe zu haben irgendwo. Jetzt nicht Ruhe im Sinne von, ich sitze alleine und nichts passiert. Wir brauchen schon ein bisschen Leben um uns rum, aber so Verhältnisse, die so ein Stück mehr Ruhe vermitteln, die uns nicht ständig herausfordern, die uns nicht ständig eine Last sind oder eine Mühe machen und nicht in Ängste versetzen und so weiter und so fort. Wir wünschen uns auch, das ist auch normal, sag ich mal, so ausreichende materielle Möglichkeiten und Mittel, die ermöglichen ja so einen bestimmten Lebensstil. Wir sind ganz froh, wenn das Verhältnis der Lasten und Sorgen und Schwierigkeiten verhältnismäßig ist, also möglichst wenig. Wir lieben es eher dann, lieben nicht, aber wir haben es eher, dass die Sorgen bei den anderen sind und wir sie von außen betrachten können. Und da können wir ja auch immer wieder die Tür zumachen nach Feierabend. Das ist ja so ein bisschen, denke ich, in uns drin. Vielleicht wächst das auch mit dem Alter. Wenn wir jünger sind, brauchen wir mehr Action. Wobei wir haben ja eigentlich, so weiß ich das von meinen Kindern, gerade von den Jüngeren her, die Generation, die immer chillen will. Und wenn ich das richtig verstehe, ist chillen ruhen. Und manche betreiben das exzessiv, also so, im Nichtstun. Da gibt's höchstens noch die Partynische, aber sonst ist da nicht so viel. Ja, wir betrachten, denke ich, und das ist ein Stück normal, Probleme, Nöte, Schwierigkeiten am liebsten von außen, haben sie am liebsten, wenn sie woanders sind, wenn wir uns nicht damit beschäftigen müssen. Aber manchmal ist die Betrachtung von außen der Dinge, die sich im Leben anderer Menschen abspielt, eine Hilfe für die Dinge, die in unserem Leben sind. Und wir werden das so machen. Wir haben ja heute was über die Blickrichtung gesehen und als die Claudia das erzählte, fiel mir so ein, dass ich irgendwann mal Krimi gesehen habe und er fing damit an, dass aus einer Satellitenperspektive auf eine Stadt gezoomt wurde. Weiter Abstand und sieht alles noch ganz nett aus dieser Entfernung und man kam immer näher ran und irgendwo kam man dann auch zu dem einzelnen Menschen hin. Und da wird die Geschichte persönlich und das wissen wir sicherlich alle, das berührt uns ganz anders. Das erreicht uns ganz anders. Wenn wir Berichte hören über Syrien, das können wir ausmachen, den Fernseher, da können wir Abstand nehmen von, was da passiert. Das ist notvoll, das ist beängstigend, aber unser Herz wird eigentlich erst berührt, wenn wir Menschen treffen, die uns ihre Geschichte persönlich erzählen. Aber irgendwie, wenn wir das Detail mitkriegen, kriegen wir auch die Emotionen mit, kriegen wir mehr mit und das bewegt uns und das berührt uns. Und deswegen ist es gut, wenn wir Menschen begegnen. Wenn wir die Perspektive in unserem Leben hätten, von der Satellitenperspektive auf das Leben gucken, das wäre nichts. Und es geht Gott sei Dank auch nicht oder leider nicht. Wir stecken mittendrin. Israel war schon jahrelang durch mächtige feindliche Nachbarn, die Amalekiter und Medianiter, gequält worden. Das ist sowas, ne? Was passiert gerade in Syrien? Da kann man einen Bericht lesen. Immer dann, wenn sie nach aller Mühe des Kultivierens, der Aussaat, der Pflege und der Ernte die ganze Arbeit geschafft hatten, das überlebenswichtige Korn in den Speichern war, oft aber auch schon vorher, kamen die Nachbarvölker, plünderten, zerstörten und nahmen die ganzen Vorräte mit. Israel erlitt dadurch zunehmendes großes Elend. Kann man auch noch sich so anhören, ne? Wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, sich vorzustellen, was das ist, dann merkt man, das erreicht einen dann schon anders. Wenn man die Details ein bisschen ins Blickfeld bekommt, da ist das schon ein bisschen anders. Aber hören wir weiter. Alle Mühe und nicht für Luxus, sondern für die bloße Existenz war vergeblich. War dadurch, durch dieses Plündern vergeblich. Und es wiederholte sich mit einer Gesetzmäßigkeit, die Gott ja verheißen hat, Saat und Ernte, bei ihnen eine Gesetzmäßigkeit, Saat, Ernte, Verlust. Sie konnten aber auch nicht einfach aufhören mit diesem selbstverständlichen und doch so vergeblichen Tun. Sie mussten weiter aussäen, pflegen und ernten. Es war ihr Land, es war ihr Platz, es war ihre Heimat. Und anderes hatten sie nicht. Sie hatten keine Alternative, als immer wieder das zu tun, weil sie wollten leben. Und irgendwohin ging auch nicht so einfach. Allerdings erzählt uns das Wort Gottes, für diese Situation, dieser Jammer, in dem sie waren, hatte eine tiefere Ursache. Die Gaben fürs tägliche Leben, ein großer Teil ihrer Existenzgrundlage wurde geraubt, weil, und es steht ganz klein, weil da die Kinder Israels Übeltaten vor dem Herrn. Darum gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. Wir können das sagen, es war ein Stück Bericht Gottes. Aber hören wir mal auf das Wort Gottes noch. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte lesen über den Mann, der im Mittelpunkt gleich stehen wird. Das sind viele Kapitel. Ich werde aus dem Kapitel 6 im Richterbuch werde ich einen Teil lesen, so ein bisschen einige Inhalte in unser Blickfeld bringen. Aber ich werde in der Predigt ein bisschen weiter erzählen, die Geschichte, die uns berichtet wird, ohne dass ich dann jedes Mal einen Text noch da zusätzlich zu lese. Richter 6, und als die Kinder Israels taten, was böse war vor dem Herrn, gab sie der Herr 7 Jahre lang in die Hand der Midianiter. Als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, da machten sich die Kinder Israels vor den Midianitern in den Bergen, Klüften, Höhlen und Festungen Verstecke. Und wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter, Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie, lagerten sich gegen sie. Das beschreibt ein Heerlager, eine militärische Ansammlung von Kräften, machte sich gegen sie auf, vernichtete den Ertrag des Landes bis nach Gaza und ließ nichts an Nahrung in Israel übrig, weder Schafe noch Ochsen noch Esel. Also sie haben vernichtet, sie haben nicht nur geraubt, dann könnte man ja sagen, die machen sich das einfach, ne? Sie haben wirklich vernichtet, also nicht nur um für sich zu haben, sondern zerstört und anderes haben sie geraubt, Existenzgrundlagen, Esel, Schafe und so weiter. Ich lese weiter ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abisriter. Sein Sohn Gideon trosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern zu verbergen. Also man hatte so seine heimlichen Lösungen, aber die reichten natürlich nicht für ein vernünftiges Leben. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns so das alles widerfahren? Und wo sind all deine Wunder, die uns unsere Väter erzählt und gesagt hatten? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt, das haben sie uns erzählt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr wandte sich zu ihm und sagte, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus den Händen der Midianiter erretten. Siehe, ich habe dich gesandt. Gideon aber sagte zu Gott, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Haus. Da sagte der Herr zu ihm, ich will mit dir sein, sodass du die Midianiter schlagen wirst wie einen einzelnen Mann. Er aber sagte zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so gib mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Und noch einen kurzen Teil lese ich uns ab Vers 36. Und Gideon sagte zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du geredet hast? Siehe, so will ich geschorene Wolle auf die Tenne legen und der Tau allein auf der Wolle, wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so werde ich merken, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du geredet hast. Und so geschah es. Als er morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus und presste den Tau aus der Wolle und füllte die ganze Schale mit Wasser. Und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, weil ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden rundherum. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es allein auf der Wolle trocken war und Tau ringsum auf dem ganzen Boden. Es wird uns im Wort Gottes ganz ehrlich erzählt, dass sich in der Haltung und damit auch im Verhalten der Israeliten zu Gott hin, trotz dieses Gerichts, in dem sie standen, nichts wirklich positiv veränderte. Aber trotzdem greift Gott, der wirklich lange geschwiegen hat, jetzt ein, um den Israeliten zu helfen. Trotzdem, auch wenn eigentlich nichts passiert war, wenn das Gerichtshandeln Gottes nichts an Veränderung gebracht hatte. Und ich denke, diese Art Gottes lässt schon etwas von der Gnade ahnen, die durch das Kommen Jesu überdeutlich erkennbar Gottes Wesen zeigt. Gott wartet nicht, bis wir unsere Fehler eingesehen haben und bis wir alles wieder richtig machen, sondern er handelt oft ohne diese Vorbedingungen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank wartet Gott nicht immer auf unseren Tag X, wenn wir alles wieder geklärt haben und in Ordnung gebracht haben, wenn wir uns richtig positionieren, Das müssen wir tun, wenn wir das klar sehen. Das ist ein Anspruch an manchen Stellen, aber er ist die ganze Zeit schon, sag ich mal, unterwegs damit beschäftigt, dass was Neues wieder beginnen kann, dass dieser schlechte Zustand durchbrochen werden kann. Sogar mitten im Gericht, das Gott ja angeordnet hat, das Gott ja vollzieht, wirkt er die ganze Zeit schon so, dass etwas Neues wieder passieren kann, dass das durchbrochen wird, das Gericht und all die Folgen, die da sind. Er handelt oft ohne die Vorbedingungen bei uns. In Israel gab es später, lange nach dieser Zeit, eine große Erneuerungsbewegung. Werdet ihr euch vielleicht wundern, die Pharisäer. Das war in der Anfangssituation, war das eine wirkliche erweckliche Bewegung. Wir kennen sie mehr aus dem Neuen Testament, eher als Leute, an deren Haltung wir so wie Jesus unser Fragezeichen machen. Und wir könnten jetzt auch darüber reden, wenn wir das im Neuen Testament sehen, was Jesus an den Stellen manchmal konkret anspricht bei ihnen, dass ihre Haltung eine bestimmte problematische Wirkungsgeschichte hatte. Und da muss man sich natürlich nach den Ursprüngen fragen. Warum ist das so schief gelaufen? Warum hat sich das so entwickelt, was ja eigentlich gut sein sollte, was eine Erneuerung bringen sollte in der Haltung der Menschen ihrem Gott gegenüber und auch damit in der Lebenswirklichkeit? Warum ist das so schief gelaufen, dass daraus, und ich bin jetzt sehr einseitig, so ein Haufen von überheblichen oder unaufrichtigen Menschen geworden ist, die andere nur verurteilen konnten, die alle möglichen Gesetze zusätzlich aufgestellt hatten und sich damit brüsteten, dass sie halten? Warum ist das so geworden? Aber das wird nicht der Inhalt so sein, obwohl ich das für eine sehr spannende Frage halte. Es war zu Jesu Zeiten, das können wir sagen, schon eine wirklich erstarrte Erneuerungsbewegung. Diese Pharisäer, das war der Ausgangspunkt, wollten Gottes Gebote ernst nehmen und begriffen das als den Weg zur Erneuerung, ihren Weg zur Erneuerung, und vertraten zum Beispiel die Meinung, dass der Messias in dem Augenblick kommt, wenn alle Israeliten ein Gebot wenigstens mal erfüllen. Dann kommt der Messias, dann kommt der Christus. Und wir könnten jetzt kurz darüber nachdenken, wieso geht sowas schief? Da kommt einer und sagt, das ist der Wille Gottes, lebt ihn wieder, tut das, damit Gott unter euch wirkt. Ich denke, es geht immer schief, wenn etwas von uns ist, wenn wir sagen, das ist der Weg, und wenn wir meinen, wir schaffen die Voraussetzung für Gottes Wirken. Wir bedürfen dann nicht mehr der Gnade, wir bedürfen dann nicht mehr der Zuwendung Gottes und vor allen Dingen schafft es nicht die Beziehung. Wir versuchen das mit unseren Möglichkeiten. Was Gott eigentlich auch von Anfang an klar macht, dass er das nur durch seine Möglichkeiten in unserem Leben verwirklichen kann. Es geht dann immer um unseren Weg, um unsere Mittel, um unsere Möglichkeiten. Und Gott sei Dank ist Gott da anders. Der Messias kam, so sagt uns das Wort Gottes, wir wissen das, als die Zeit erfüllt war. So beschreibt es das Wort Gottes. Und wir sehen die Anstöße, die Gründe, weil Gott sich erbarmen wollte über die Not des Volkes. Es war Erbarmen in ihm. Es ist noch nie der Sabbat von allen Israeliten gehalten worden und die Israeliten warten heute noch auf ihren Messias. Und das kann man dann fragen, beruht unsere Rettung und Gottes Kindschaft, in der wir leben dürfen, auf unseren eigenen guten Werken, auf unserer Gerechtigkeit aus Werken oder auf Gnade, auf die Taten Gottes? Und wir wissen, wie das uns beschrieben wird im Wort Gottes. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als wir noch Feinde waren, und manchmal hat man das Gefühl, er sagt, die Pharisäer, die brauchen mich ja nicht. Und das sagt er auch, die Starken bedürfen nicht des Arztes. Für die muss ich gar nicht kommen. Die brauchen keinen, der ihnen Gnade gibt, der ihr Leben verändert, der in seiner Kraft in ihrem Leben wirkt. Die wollen das aus sich selber schaffen. Er kam, und das sagt uns das Wort Gottes, zu Sündern. Und das bezeugt das Evangelium radikal. Die Geschichten werden uns erzählt. Zu welchen Menschen kam Jesus? Welche Menschen hat er an sich rangelassen? In welches Leben, in welche Lebenssituation von Menschen hat er hineingewirkt und hineingesprochen? Die eine lange Liste guter Werke vorweisen konnten, die sagen konnten, ich habe alles richtig gemacht. Gott macht es so, so lesen wir in unserem Bibeltext, hier in unserer Geschichte, wie er es heute noch tut, wenn er seine Gemeinde, seinem Volk helfen will. Er beruft einen Menschen. aber auch immer nur als Schlüsselperson, als Erstling, dem dann viele folgen sollen. Und er tut es so, wie er es heute. Er beruft sich für diese Herausforderung keinen der großen, klugen Leute in Israel, so wird uns das ganz oft in Berufungssituationen erzählt, sondern hier ein Bauernsohn aus dem Dorf in der Provinz. Gideon hat Gegenargumente in dieser Berufungssituation und mir macht ihn das sympathisch, dass er Gegenargumente hat, dass er nicht sagt, hey, super, hast du den richtigen ausgesucht, sondern dass er erstmal sagt, falsches Programm, da passe ich nicht rein. Gideon sagt, ach Herr, meine Familie, spricht dann über die Familie, ist die Ärmste, ohne gesellschaftlichen Einfluss und ich bin der Geringste in dieser Familie. Gerade für solche Leute, so erzählt uns das auch wieder Gottes Wort, hat Gott eine Vorliebe. Gottes Wort, in Gottes Wort lernen wir manchen provokanten Gedanken Gottes zum Thema Erwählung und Berufung. Ich kann ganz besonders 1. Korinther 1 erinnern. Seine Auswahlkriterien stellen unser Denken sehr in Frage und es bleibt nicht beim Gedankenspiel im Gemeindealltag, sondern Gott handelt da und wirkt da und das ist manchmal für uns eine Herausforderung. Wen Gott beruft und wen Gott gebraucht und wen Gott setzt, um damit Zukunft zu schaffen für andere Menschen. Zukunft mit Gott. Wen Gott sich aussucht, das ist dann auch wieder in dieser Geschichte ablesbar und das gilt auch grundsätzlich, den versieht er mit seinen Möglichkeiten. Er erweitert dessen Grenzen, gibt ihm Fähigkeiten, über Mauern zu springen und verwandelt manche Vorfindlichkeit ins Gegenteil. Schwachheit in Stärke, Angst in Mut, Kraftlosigkeit in Vollmacht, den Unweisen macht er weise, den Unfähigen begabt er. Und das ist auch ein Thema, das sich durch das Wort Gottes durchzieht. Gott ist der Spezialist für Wandlungswunder. Nicht nur bei den Elementen Brot und Wein oder aus wenigen Broten viel machen, sondern radikal aus einer Vorfindlichkeit ein Gegenteil zu machen. Aus einem Menschen, der vielleicht wirklich in allen Dingen auch mit Schaden für andere gelebt hat, einen Menschen zu machen, der zum Segen anderer Menschen lebt. Genauso wie er die Finsternis unseres alten Wesens und Lebens, so heißt es im Wort Gottes, in Licht verwandelt. Und da merken wir, das kriegen wir nicht hin. Das können wir nicht, die Nummer ist zu groß. Und das passiert immer dann, das ist auch grundsätzlich, wenn wir die Bedürftigkeit erkennen, den Mangel begreifen und die Begrenztheit realistisch sehen. Das sind nötige Erkenntnisschritte, um der Wirklichkeit Gottes Platz in uns zu machen. Zu dieser oft schmerzlichen Erkenntnis der Grenzen zieht es uns nicht hin. Das ist ein schmerzlicher Prozess. Das passiert auch dann oft so, wir kriegen die Rückmeldungen davon, dass Menschen unsere Grenzen erleben und an unseren Grenzen leiden und unsere Grenzen auch nicht mögen und uns das auch sagen. Das ist schmerzlich. Aber diesen Realismus, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, bewirkt Gottes Geist und der Veränderung und Erneuerung willen. Du kriegst ein neues Herz, um das in der Sprache des Wortes Gottes zu formulieren, wenn du den Zustand des Alten begreifst. Du bekommst einen neuen, beständigen Geist, wenn du dein Auf und Ab ehrlich vor Gott zugibst und nicht mehr die Umstände verantwortlich machst. Du bekommst Weisheit, wenn du den Mangel nicht mehr auf die anderen schiebst. Und ich habe jetzt nur Mechanismen angedeutet, in denen wir oft denken. Und da passiert nichts. Ein ganz einfaches Beispiel, es gibt viele Umstände, in denen wir die Möglichkeit haben, uns zu ärgern. Und wir warten unser Leben lang darauf, dass sich die Umstände ändern und die Leute, die uns ärgern. Es hat jetzt nichts mit Hoffnungslosigkeit zu tun, wenn ich das sage. Ich habe das jetzt ein bisschen überzogen, da passiert natürlich auch was. Und wie wird das Problem gelöst? Wenn wir begreifen, dass es eine Änderung gibt, auch wenn die Umstände nicht sich ändern, sondern bei uns. Und zwar dann, wenn ich aufhöre zu sagen, der ist schuld, dass ich mich so geärgert habe. Sondern ich sage dann, ich habe so viel Ärger in meinem Herzen, ich habe so viel Aggressionen. Da muss was passieren, an mir muss was passieren. Und unser Fokus ist oft auf den anderen gerichtet, auf den Verursacher. Und ich habe das für mein Leben auch gemerkt. Solange ich mich immer gerechtfertigt habe mit meinen Reaktionen, hat sich nichts geändert. Ich konnte tausendmal um Vergebung bitten, wieder reingefallen in diese Situation. Verändert hat sich was, als ich gesagt habe, hier muss was passieren. Hier, in meiner Haltung, in meinem Charakter, in mir muss was passieren. Das war immer auch der Einstieg, dass dann was passiert ist. Das könnte ich mit vielen Beispielen uns verdeutlichen. Du kriegst ein neues Herz, wenn. Das Angebot ist da. Da ist Gott schon in Vorleistung getreten. Da steht er sozusagen wartend auf uns. Gideon bekommt den Auftrag, du sollst die Midianiter schlagen. Und ist auch jetzt wieder nur ein Wort und da müssen wir unsere Fantasie gebrauchen, was für eine ungeheure Aufgabe. Und wir werden ein bisschen begreifen, was da alles hineinwirkt, dass das so eine Riesensache ist. Aber das Erste, was ich gedacht habe, war, wie froh bin ich, dass wir den Auftrag haben, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und Gott so sein Reich gegen den Widerstand des Satans aufrichtet. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Auch nicht Andersdenkende, sondern überwinden das Böse im Zwischenmenschlichen mit Gutem. So sagt uns das Wort Gottes, das Römer 12. Und da müssen wir uns manchmal fragen, wie viele Feindbilder habe ich nach außen in dieser bösen Welt zu dieser bösen Welt hin, wie viele Feindbilder habe ich da? Und wenn ich dann von Jesus her denke, hat Jesus mit diesen Feindbildern so agiert die ganze Zeit? Sogar die, die eine kritische, negative, ablehnende Position hatten, sogar die Wege gegangen sind, die man wirklich als falsch und schlecht bezeichnen kann? Wir sehen doch eine ganz starke innere Regung bei Jesus, das jammerte ihn, der Zustand. Und wenn, sag ich mal, das nur bei uns so ist, dass die Welt, die Menschen in dieser Welt, so wie sie leben, so wie sie denken, so wie sie handeln, das Feindbild sind. Klar, Feindesliebe hilft da auch. So. Da muss aber was in uns auch passieren, in unserer inneren Situation. Damit ich zu diesen Menschen hingehe und damit es mir wichtig ist, dass diese Menschen Gottes Hilfe erfahren. Dass ich bereit bin, diesen Menschen zu dienen, das heißt auch, Lasten ihres Lebens mitzutragen, sowohl mit dem Evangelium dienen, als auch sozialdiakonisch. Da muss doch was passieren, merken wir doch, ne? Wenn ich nur in Feindbildern die Wirklichkeit wahrnehme, da kämpfe ich gegen. Und ich kenne solche Situationen zu Genüge, ich habe euch das immer wieder erzählt, wir haben in Essen lange unter Rockern gearbeitet, wirklich wilde Leute. Und wie oft haben die Mitarbeiter von uns verprügelt und wir haben uns das manchmal so gewünscht, Herr, so eine halbe Stunde Altes Testament. So. Nicht die kommen nur mit Baseballkeulen, sondern wir warten mit Baseballkeulen. Und wir waren junge, erwachsene Männer. Man lässt sich das nicht gefallen, dass ein so ein Typ da dem Nebenmann einen auf die Nase haut und dich provoziert und so weiter. Da juckt das irgendwo. Aber Gott hat uns diese Menschen geschickt. Wir haben unter verschiedensten Gruppen gearbeitet, damit wir denen in der Liebe Jesu dienen und die erreichen. Und die haben uns permanent provoziert. Wir haben ein Programm gemacht. Damals hieß das Teestube und die Bude war voll. Und junge Mitarbeiter standen da und haben vorne geredet und Zeugnis gegeben. Und die Rocker sind aufgestanden, auf den zugegangen und der junge Mitarbeiter. Immer stiller geworden. Und wir haben uns ein bisschen die Hände gerieben als ältere Mitarbeiter und Leiter. So, dass unsere Leute so mal ein bisschen herausgefordert wurden. Schlechte Haltung, ich weiß. Aber war spannend. Ich habe Action geliebt. Heute liebe ich auch schon Ruhe ein bisschen mehr. Ich fand das in der Regel toll. Und Gott hat uns da immer wieder Liebe zugeschenkt. Aber die schwierige Art hat uns manchmal dahin geführt, dass das ein Feindbild wurde, die Leute. Und sobald es ein Feindbild war, haben wir ihn nicht mehr dienen wollen. Haben wir sie nicht mehr, weder mit dem Evangelium noch in irgendeiner anderen Weise. Überleg das mal, denk dem mal nach, mit diesen Feindbildern nach außen, aber auch Feindbilder nach innen, in der Gemeinde, zu den Menschen hin. Und entspricht dieses Feindbilddenken dem Wesen Jesu? Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist, herausgefordert zu werden, einen schwierigen Menschen und dann noch einen Bruder im Herrn zu lieben. Wenn ich in mir merke, dass der Aggression auslöst durch das, wie er ist, wie er sich verhält, wie er redet, wie er denkt, wie er handelt. Und das sind auch Grenzen, die man erlebt. Da merkt man auf einmal, dieses Maß der Liebe, was man vielleicht hat, so grundsätzlich, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und ich kann nicht sagen, Herr, was ich vorher so angedeutet habe, Herr, lass uns doch bitte wieder im Alten Testament leben, in der Zeit des Alten Bundes. Dann kann ich mit dem Bruder ganz anders umgehen. Dann kann ich zur Not auch zum Schwert greifen. Also, was für eine ungeheure Aufgabe für Gideon. Andere Verhältnisse wissen wir, da ging das noch anders zu, zur Sache, weil die Profis schon aufgegeben hatten. Wenn du von deiner Sozialisation der Letzte bist, der Kleinste bist, das kann natürlich sein, dass du denkst, ich pack das, was meine älteren Brüder und Verwandten nicht gepackt haben. Kann aber auch sein, dass du denkst, was die nicht geschafft haben, schaffe ich auch nicht. Ne, wenn du so am Ende der Schlange stehst, so und immer vermittelt bekommen hast, kleiner halt die Klappe, du kannst das nicht. Wenn wir das schon nicht geschafft haben, solche Aussagen gibt's ja, solche Impulse, solche Vermittlung von psychologischen Aspekten. Die Profis hatten aufgegeben, keiner als aus der Kriegerkaste stand mehr auf. Was wollte man auch gegen diese motivierten, besser ausgebildeten und bestens ausgerüsteten, kampferprobten Medianiter reißen? Und dazu kam eben noch die psychologische Wirkung der letzten Niederlagen. Das ist so, ne? Ich denke, wir kennen die psychologische Wirkung, sagen wir es mal, von, wir können auch von geistlicher Wirkung sprechen, von Niederlagen, oder? Niederlagen hinterlassen Spuren. Du kannst nichts, du bist nichts. Was willst du denn eigentlich noch? Versager, was willst du eigentlich noch? Und wir kennen das, wenn vielleicht das in unserem Leben so passiert ist mit irgendeiner Herausforderung, dass wir da versagt haben, dass sich das wie so ein Nebel, wie so eine Last, wie so eine dunkle, dämpfende Decke auf alles legt. Und wir auf einmal in Herausforderungen merken, wo wir stehen, wie weit unten, wie weit gedemütigt, wie weit wir den Blick dafür verloren haben, dass Gott unsere Situation ändern kann. Und wenn er uns in den Auftrag stellt, auch ändern will. Die Israeliten, was haben die gemacht? Das wird angedeutet, die haben die Zähne zusammengebissen und irgendwie versucht zu überleben. In Höhlen, in Festungen, mit versteckten Nahrungsreserven an verborgenen Orten, kann man sagen. Ist das das Leben? Hauptsache überleben. Darum haben manche Christen auch ihre sogenannte Nachfolge reduziert. Zähne zusammenbeißen und ducken. Den Glauben an verborgenen Orten leben. Und ich finde das schlimm, der Gedanke, die Gemeinde, unsere Gottesdienste, unsere Hauskreise, unsere Lebenswirklichkeit als Christen findet an verborgenen Orten statt. Und das sind nicht verborgene Orte jetzt von der Architektur und von der Besiedlungssituation her, ne? Sondern psychologisch verborgene Orte. Wir haben Angst. Wir haben Angst. Wir haben Angst, unseren Glauben selbstverständlich zu leben, überall. Aus diesen verborgenen Orten, die wir manchmal auch brauchen. Wir brauchen das stille Kämmerlein, wir brauchen den persönlichen Raum mit Gott und wir brauchen Situationen, wo auch nicht jeder alles mitkriegen muss, auch vor Gott, das ist ganz klar, aber ihr merkt, was ich meine. Wenn das unsere Lebenswirklichkeit ist, wenn wir diesen Glauben, die Wirklichkeit Gottes, das, was wir erfahren an Liebe von Gott, was wir an Macht Gottes erfahren in unserem Leben als Wirklichkeit für uns persönlich in unseren Herzen angekommen ist, wenn wir das, Glaube ist Privatsache. Das steht nirgendwo. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Christus, klar. Aber Gott will, dass das eine öffentliche Sache ist, weil das auf Vermehrung angelegt ist. Und wenn das so ist, dass der Glaube an verborgenen Orten von uns gelebt wird, das muss durchbrochen werden. Und was in der Geschichte angedeutet wird als großes Problem, zu oft schon ist mein ganzer Einsatz geraubt worden. Die Arbeit war mühsam, der Ertrag war ruckzuck weg. Menschen, um die ich mich gekümmert hatte, Dienste, in die ich viel investiert hatte, Hauskreise, Gruppen auf Gottes Worthin gewagt und begonnene Wege. Es gibt so viel, es war einmal. Und wo ist das denn? Und was ist geblieben? Ich werde wahrscheinlich nach Ostern eine Predigtreihe anfangen. Da geht es um Wachstum und Gemeindewachstum, sowohl ganz zentral geistlich als auch ein Stück praktisch, weil da hat mir Gott in letzter Zeit einiges deutlich gemacht. Aber jetzt eine kleine Anknüpfung nur auf dem Ackerfeld, Matthäus 13, Markus 4 und so weiter. Auf dem Ackerfeld, so erzählt es Jesus in einem Gleichnis, diese Gleichnisse, Himmelreichsgleichnisse genannt an dieser Stelle, beschreiben die Art der Herrschaft Gottes, wird ganz großzügig gesät auf einem Ackerfeld, das uns da beschrieben wird. Wir kennen das alles unter diesem Bezeichnung, das vierfache Ackerfeld. Es wird ganz großzügig gesät. Und was wird aber gleichzeitig auch erzählt? Dass viel Samen erst gar nicht aufgeht, weil er gleich geraubt wird, dass mancher ein bisschen anfängt, Wurzeln zu schlagen und dann irgendwo weg ist, nicht sich weiterentwickelt. Das wird ganz offen erzählt. Die Großzügigkeit Gottes zu säen, in die er uns hineinnimmt, wird gleichzeitig auch mit realistischer Information uns nahegebracht. Es gibt in dem Tun ein vollergründig erstmal ein vergeblich. Das ist immer bei Großzügigkeit. Das ist schon bei kleinster Dimension der Großzügigkeit so. Wenn einer großzügig ist und viel verschenkt, da gibt es einige, die freut das und andere bleiben gleichgültig dabei. Und dann hörst du besser auf, weil du nicht genug Rückmeldung kriegst. Gott sei Dank nicht. Weil, wenn das in deinem Herzen ist, die Großzügigkeit, wenn das in deinem Herzen ist, wie bei Gott, diese Liebe und dieses Wollen, dass das viele Menschen erreicht, dann musst du in dieser Großzügigkeit bleiben. Mit all diesen Konsequenzen, die da angedeutet sind. Und wir können das sagen. Trotzdem oder gerade deswegen, weil manches geraubt wird, steht über unserer Existenz als Leib Jesu immer noch der unermesslich große Auftrag. Auf diesem Ackerfeld des vielleicht nicht so erfolgreich Seins weiter oder wieder neu zu säen, trotz aller Verluste, Rückschläge und Niederlagen. Und das sage ich nochmal an dieser Stelle, vielleicht wir als missionarische Gemeinde, tun wir nichts mehr wegen der Niederlagen, Rückschläge. Jesus hat uns da doch schon biblischen Realismus gelehrt. Nach Markus 16 gibt Jesus gerade den verzagten, entmutigten und enttäuschten Jüngern, die gerade einen Verlust erlebt haben, ihrer ganzen Hoffnung, den Auftrag, zu allen Menschen das Evangelium zu bringen. Er erneuert sie in der Begegnung mit sich selbst für diesen Auftrag. Das ist nur ein Beispiel für Aufgaben, die unsere Kräfte, Fähigkeiten, Verstand, Möglichkeiten und Erfahrungen, was auch immer, nicht reichen, die uns überfordern. Gottes Wille und Führung stellt uns vielfältig in solche Aufgaben, die uns wie Riesen erscheinen und sogar erschrecken. Und genau wieder in solchem Zusammenhang wird uns was gesagt. Genau wieder in solchem Zusammenhang. In dem Zusammenhang, wo uns das zu groß ist, zu viel ist oder vielleicht erschreckt, wird gesagt, darum werdet ihr erfüllt mit Kraft aus der Höhe. Dafür den Heiligen Geist, dafür dieses Dynamit Gottes. Apostelgeschichte 1 und 2. Und die ersten Schwäche- und Angstsymptome genügen und die ersten Christen beten nach dieser Erfahrung der Kraft aus der Höhe um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist gesunder geistlicher Realismus, der seine Grenzen wahrnimmt, aber dann gleichzeitig von den Möglichkeiten Gottes erlebt. Gideon wurde sehr persönlich klargemacht, dass er seine Habenseite neu bewerten muss. Der realistische Blick auf seine oder auf unsere Begrenzung, der ist wichtig. Und dann aber der geistliche Realismus, der in den Zusagen und Taten Gottes seine Grundlagen hat. Für uns gibt es ganz viele Grundlagen auf der Habenseite durch Gott. Bei ihm hier sagt Gott, was die Grundlagen sind. Ich sage Gott, will mit dir sein. Es gibt eine rechtsverbindliche Garantie und daraus entstehen die neuen Möglichkeiten. In kurzer Zeit war ein Heer zusammengestellt. Der Ruf zum Kampf wurde gehört und befolgt. 32.000 Mann wollten wieder mit gegen den Feind kämpfen. Auch da wieder ganz realistisch. Aber dort, gerade im Heerlager der Mutigen, und das Mutigen muss ich in Anführungszeichen setzen, bei der ersten Frage, wer hat Angst vor dem, was kommt, der kann nach Hause gehen. Wie viel ging nach Hause von 32.000? 22.000. Dann ist Gott am Ende. Die Sache Gottes geht nicht mehr. Gott hat nachher die Zahl noch mehr reduziert. Aber gerade dort im Heerlager, umgeben von den Waffen, kommen die Probleme für Gideon knüppeldick. Solche Probleme, wo Gideon die Waffen nicht helfen. Von zwei Seiten war Gideon jetzt in der Schusslinie der Anfechtungen. Mitten unter den Mutigen, doch ganz allein mit seinen Anfechtungen. Das erste Problem, Verunsicherung, können auch sagen, Zweifel. Bist du dir ganz sicher, dass der Herr auf deiner Seite steht und du auf seiner Seite bist? Bist du dir ganz sicher? Wir kennen das, ne? Wer Menschen begleitet, wer mit Menschen seelsorgerlich zu tun hat, weiß, dass diese Zweifel über Menschen auftauchen. Ist wirklich alles klar zwischen dir und Gott? Und wenn das von Gott kommt, ist das eine hilfreiche Verunsicherung. Den Gideon konnten einige dicke Brocken aus der Vergangenheit ganz schön verunsichern. War die Sache vor Gott geklärt? Gab es im Haus des Vaters nicht mal zwei große Götzenbilder? Hatte er nicht selber davor die Knie gebeugt? Und hatte er nicht nach Gottes Intervention mit viel Furcht vor den Menschen eher widerwillig die Bilder heimlich entsorgt? Wir können das sagen, ungeklärte Dinge blockieren uns für den Auftrag Gottes. Gott sei Dank nicht unbedingt das Handeln Gottes, aber uns für das Handeln Gottes. Das, denke ich, teilt wahrscheinlich jeder diese Erkenntnis, aber nicht jeder handelt danach. Gideon muss wissen, wir auch, ob wir mit Gott im Reinen sind. Und da helfen keine religiösen Gefühle. Fühle ich mich gut, dann liebt mich Gott. Fühle ich nichts, nur Alltag, dann bin ich unsicher. Und fühle ich mich schlecht, liebt Gott mich wohl nicht. Ich erschrecke manchmal, wie viele Menschen unter uns in dieser einfachen Rechnung leben. Mir geht's nicht gut. Und wie gesagt, manchmal ist ein Anstoß zum Nachdenken wichtig, aber mir geht's nicht gut. Und daraus einen Schluss zu ziehen, in diesem Bund, in dieser Beziehung zu diesem vollkommen treuen Gott, der sein Wort wahrmacht und erfüllt, der mich bedingungslos liebt und angenommen hat, als ich noch so unvollkommen war, gibt's ein Grund für mich zu zweifeln, ob dieser Gott noch mich meint und mich will, und fühle ich mich schlecht, liebt mich Gott nicht. Gott wirkt an und durch unsere Gefühlsdimension, ganz klar. Sie gehört zu unserer geschöpflichen Existenz und Gefühle sind auch Teil unserer Gott-Ebenbildlichkeit. So viel muss man da sagen. Aber die festen Fundamente unseres Lebens gründen sich auf die felsenfesten Zusagen Gottes in seinem Wort. Auf Gottes Reden. Das Wort Gewissheit spielt als Erfahrung eine ganz große Rolle in der Baustelle des menschlichen Herzens, des neuen Herzens. Das neue Herz ist ein gewisser Geist, können wir mit einem anderen Wort sagen. Wir können darum sagen, gemeint Jesus, das sind solche Leute, die mit allen Konsequenzen Jesu Eigentum geworden sind und es auch wissen. Und Jesus füllt darin seinen Part als liebender Eigentümer unseres Lebens vollkommen aus. Von der Fürsorge bis zur Führung. Jesu Eigentum sein ist absolut sturmfestes und erdbebensicheres Fundament unseres Lebenshauses, um das so zu sagen. Absolut sicheres Fundament. Darauf kannst du bauen, in den schwierigsten Bedingungen. Nur der hat den Rücken frei zur Nachfolge und Dienst, der weiß, der gewiss ist, dass ihm alle seine Schuld vergeben ist und darin wieder auch neu Gottes Liebe erlebt hat. Und woher weiß ich das? Weil Gott es in seinem Wort uns sagt. Und woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe? Weil meine Gefühle überfließen. Das kann sein, aber es ist eine mögliche Wirkung. Und nicht mehr. Weil ich in Sprachen beten kann? Oder weil ich so viel stille Zeit mache und Bibelstellen auswendig kann? Ich sag mal, gegen diese wenigen genannten Elemente geistlichen Lebens ist nichts einzuwenden. Gott will, dass unsere ganze Existenz von ihm erfasst ist. Auch unser Körper, Tempel des Heiligen Geistes. Auch damit sollen wir Gott ehren. Und Paulus sagt, ihr könntet alle in unbekannten Sprachen beten, aber vielmehr noch, dass ihr alle weissagen könnt. Also ja zu Gottes Gaben. Sogar der Anstoß im Wort Gottes betet dafür, dass sie da sind. Sie gehören zu der Ausstattung Gottes für sein Handeln in dieser Welt. Für wirkungsvolles Handeln. Und je mehr wir Gottes Wort kennen, umso mehr Möglichkeiten hat der Heilige Geist, uns an Gottes Willen zu erinnern und es wirkungsvoll für uns und durch uns einzusetzen. Aber es sind alles nicht die Grundlagen für die Gewissheit, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe? Und ich kann da nur ein paar Beispiele nennen. Apostelgeschichte 2,38 kehrt um. Ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auf diesen Grund, dieses klaren Wortes, kann ich auch jeden einladen, der diese Schritte noch nicht getan hat, sie zu tun. Umkehr, Taufe, Geistempfang. So beschreibt Gottes Wort die Schritte und damit die verlässliche Praxis Gottes. Gott ist gnädig, auch mit unseren manchmal anders geprägten Wegen. So, aber das ist etwas ganz verbindlich Zugesagtes. Nach Apostelgeschichte 5,32, da heißt es, gibt Gott den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Und das kann man auch sagen für unseren Weg. Wo Gehorsam ist gegenüber dem Wort Gottes, da wird sich der Heilige Geist rasant ausbreiten. Noch kurz die zweite Anfechtung des Gideons. Nach dieser Frage nach den Altlasten steht da noch was dazwischen. Ist die Unsicherheit, ob ausgerechnet er der Richtige ist für diese Aufgabe. Nach der Anfechtung, sage ich mal, der Basics, das ist die Beziehung zu Gott, die er hat, kommt jetzt die persönliche und spezielle Berufung unter Beschuss. Er war sich seiner Platzanweisung nicht sicher. Willst du, Herr, das wirklich durch mich tun? Auch da brauchen wir eine feste Gewissheit, denn wir als Person, auch in unserer Funktion, werden vielfältig in Frage gestellt. Wir stellen uns selbst in Frage. Wir sind im Gegenwind aus allen Richtungen und nur der Rückzug scheint uns manchmal schmerzfrei in solchen Situationen und offen zu sein. Nur der Rückzug. Und merken wir, dass es auch wieder geraubt dann, was mal durch Gott geworden ist und für mein Leben vorgesehen, was wieder geraubt. Der Verlust, Saat, Ernte, Verlust. Diese Gleichung will Gott ganz konkret auch in unserem Leben durchbrechen. Was macht Gideon, um sich stärken zu lassen? Mitten in der Daueraktion des Heerlageralltags, in all dem Lärm des Ungeheuer in Anspruch genommen Seins als Heerführer, sagt unser Bibeltext, und Gideon sprach zu dem Herrn. Er sagt nicht, ich habe keine Zeit zum Gebet. Er sagt, gerade weil so viel auf mich eindringt, dem ich mich nicht gewachsen fühle, darum brauche ich Gewissheit, Kraft, Wegweisung, und die kannst du mir nur geben. Tief in meinem Herzen erneuern und verankern. Gott, nur du. Ich muss wissen, auch wieder neu, willst du es wirklich tun? Durch mich tun. Deswegen auch an dieser Stelle kein Appell, wir müssen wieder und wir sollen wieder. Was wir brauchen ist das Wissen, Gott will was durch uns tun. Er meint uns damit, mit seiner Beauftragung. Wir sind die Menschen, die er sich ausgesucht hat. Für den Dienst an den Menschen in dieser Welt, den vielfältigen Dienst. Und wenn das bei uns ankommt, ich denke, das ist eine Voraussetzung, Gott will das durch mich tun, er hat mich dabei im Blick mit mir. Das wünschen wir, dass das wieder angestoßen wird, diese Haltung. Und dass da eine Haltung ist, wo ist das, wo ich dienen kann? Und ich will jetzt nicht das Beispiel von dem älteren Ehepaar da mit den Rentnern für Saarbrücken nennen, aber ich nenne es trotzdem. Weiter über die Rente hinaus, an dieser Stelle zum Beispiel. Durch uns willst du was tun. Und wie viel werden sie da einbringen? Sie sind nicht die Rettung für alles, aber sie haben eine ganz wichtige Aufgabe, einen ganz wichtigen Platz. Danach, nach diesen inneren Prozessen, kommt der Segen in Fluss, mitten im Alltag, auch im Lärm. Gerade in der Überforderung, innehalten und bei Gott wieder neu, auch Bekanntes hören und begreifen. Ich bin gemeint. Ich bin gemeint mit deiner Liebe. Ich bin gemeint mit deiner Vergebung. Ich bin aber auch gemeint mit deiner Berufung. Und ich bin auch gemeint mit deinem Auftrag. Das sagt uns der Herr. Ich bin gemeint. Der Herr hat dem Gideon auch die Wiederholung des Zeichens nicht übel genommen. Mancher braucht ein bisschen länger, um sicher zu werden und gewiss zu werden. Das ist individuell möglich. Gideon musste auch noch weiter lernen in der Schule des Vertrauens. Und wir können sagen, auch da ist die Bibel auch ganz ehrlich, leider hat er nicht alle Lernerfahrungen positiv genutzt, die Gott ihm gegeben hatte. Aber Gott will sein Volk, auch dich und mich, immer wieder handlungsfähig machen. Durch Vergebung, durch Gewissheit, durch Auftrag, durch die Erfüllung mit seinem Geist. Für die Gewissheit, für die Vergebung, für den Auftrag. Amen.